Hallo zur 9. Folge von Postscriptum. Mein Name ist Anja Redeker und ich leite das Website-Projekt Accessing Theater der Hamburg Open Online University und der Theaterakademie Hamburg. Hier entsteht ein Wissensnetzwerk zu berufspraktischen Fragen der darstellenden Künste, insbesondere für BerufseinsteigerInnen und Studierende, aber auch für Theaterinteressierte, die mehr über diesen Arbeitskosmos erfahren möchten. Der Podcast Postscriptum ist ein Teil dieses Projekts und in dieser Folge blicken wir ein wenig in die Vergangenheit, genau genommen in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Autor, Theoretiker, Schauspieler und Regisseur Antonin Artaud ist eine feste Größe der jüngeren Theatergeschichte. Besondere Bekanntheit erlangte er durch seine Formulierung des Theaters der Grausamkeit, das nach seinem Tod etliche Theater- und Filmschaffende prägte und bedeutenden Einfluss auf die Anfänge zum Beispiel der Performancekunst hatte. Im heutigen Postscriptum soll es darum gehen, ob und wie die Ideen und Konzepte von Artaud die Arbeit junger Theaterschaffender heute beeinflussen und worin der Gewinn liegt, sich mit dem französischen Theaterpraktiker im Speziellen und mit Theatergeschichte im Allgemeinen zu beschäftigen. Ich freue mich daher sehr, dass ich mit Eva-Maria Vogtländer und Ilario Rascher sprechen kann. Sie haben gemeinsam ein Seminar an der Theaterakademie Hamburg zu Artaud organisiert und angeleitet. Hallo Eva-Maria, hallo Ilario.
Hallo Anja.
Guten Morgen.
Traditionsgemäß ist es im Postscriptum so, dass sich die Gäste und Gästinnen immer kurz selbst vorstellen. Vielleicht könnt ihr jeweils ein paar Worte zu euch sagen, was ihr beruflich macht und vielleicht was euch heute hierhin führt.
Ich heiße Ilario und ich habe Regie studiert an der HFMT, im vergangenen Sommer abgeschlossen und kurz vor den Proben zu meinem Abschlussstück hatte ich die Freude, dieses Seminar mit Eva Maria zu erarbeiten. Genau, und interessiere mich eh sehr für die Überschneidung von so theoretischen Texten oder den Versuch auch, wie so Theorie und so künstlerisches Handeln zusammenzudenken. Und da ist Artaud, glaube ich, einfach so eine sehr starke Position, wo sich die Sachen auch gar nicht mehr trennen lassen. Das hat mich, glaube ich, sehr interessiert.
Ich heiße Eva-Maria Vogtländer und ich bin Dramaturgin und unterrichte schon seit langer Zeit an der HFMT, immer nur zu bestimmten Zeiten, nicht durchgängig, aber immer wieder. Und ich bin Artaud begegnet als Theoretiker in einem Alter, in dem Ilario jetzt ist, also vor sehr langer Zeit in meinen Studienjahren. Und er war auch für uns damals so fast ein Heiliger, ja, fast ein Theaterheiliger mit seinen Ansprüchen ans Theater, auf die wir dann später noch kommen können. Und hat seitdem mich immer begleitet, auch in Begegnung mit Theaterformen von anderen Künstlern, nehmen wir Nitsch oder nehmen wir Castorf zum Beispiel, die sich auch immer auf ihn berufen haben. Und da ich dem nochmal auf die Spur kommen wollte in meinem fortgeschrittenen Alter, hat mich das sehr interessiert. Und da ich Ilario immer als einen sehr intelligent und klug am Theater interessierten Studenten erlebt habe, habe ich das gerne mit ihm zusammen gemacht.
Das heißt, ihr seid beide Artaud eigentlich im Studium zum ersten Mal theoretisch begegnet und seht aber entweder Potenzial, ihn auch in der eigenen Arbeit zu nutzen, seine Gedanken, oder habt ihn auch in eurer Praxiserfahrung genutzt oder als Inspiration vor Augen gehabt?
Ich weiß gar nicht, wie sehr wir schon in die Diskussion einsteigen wollen, aber ich glaube, Artaud ist einfach auch so ein sehr guter Störfaktor. Also wie er das für seine ZeitgenossInnen war, ist er das auch heute noch, weil er, glaube ich, so auch einfordert, dass so Dinge, die man für vorausgesetzt nimmt, grundsätzlich in Frage stellt. Und ich glaube, Artaud im Kern kreist immer wieder darum, was ist die Erfahrung Theater, was ist die spezifische Möglichkeit des Erfahrungsraums Theater und diese Art von alle Formen von vorausgesetzten Prämissen, was Theater ist, so in Frage zu stellen, finde ich, glaube ich, so einen sehr, sehr wichtigen Impuls. Und das Seminar hat ja auch damit geendet, dass die Studierenden und auch ich wie so Manifeste geschrieben haben. Und ich glaube, auch im Wissen, dass das Manifeste scheitern und dass Manifeste polemisch sind und ungenau sind, aber diesen Versuch, etwas zu formulieren und immer wieder an den Punkt zu gehen, was wollen wir von dieser Setzung, dass da Leute irgendwie auf einer sogenannten Bühne sind und Leute irgendwie zuschauen, was wollen wir davon, wo wollen wir damit hin? Ich glaube, das hat Arthur so streng eingefordert wie kaum jemand. Und das finde ich einfach immer produktiv, egal ob man dann auch Theater der Grausamkeit machen möchte oder eigentlich sich für Zärtlichkeit interessiert oder so.
Ich merke schon, die Versuchung ist groß, tatsächlich direkt in die Diskussion einzusteigen. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die diesen Podcast hören, vielleicht noch gar nicht genauer mit Arthur in Berührung gekommen sind. Daher wäre es vielleicht schön, wenn ihr Lust hättet, ein bisschen zu erzählen, was hat auch Arthurs Leben geprägt? Was war er für ein Mensch? Was gibt es für Einflüsse, die vielleicht sein Denken über Theater beeinflusst haben? Bevor wir dann noch mal genauer darüber sprechen, was sind denn überhaupt diese Konzepte, die er entworfen hat und die viele Generationen nach ihm beeinflusst haben und immer noch beeinflussen vielleicht?
Naja, er war innerhalb der französischen Avantgarde, man muss das nochmal überlegen, der Text Theater der Grausamkeit ist ein von ihm grundlegender Essay, fast 100 Jahre alt ist mittlerweile. Also wir reden wirklich über eine lange, lange vergangene Zeit. Und hat als dieser sich aber dennoch von der ganzen Avantgarde des damaligen Frankreich, also Surrealisten waren damals auch gerade, Breton, so waren damals gerade sehr dabei, auch tradierte Formen in der ganzen Kunst umzuwerfen. War ja eine sehr produktive Aufbruchszeit und er gehörte aber nur teilweise dazu. Also er hat sich immer auch wieder von den Surrealisten und von den anderen Avantgardisten seiner Zeit distanziert, weil er als Regisseur und als Schauspieler, vielleicht müssen wir das ein bisschen stärker betonen, er hat auch selber gespielt und inszeniert. Und er hat nicht nur geschrieben, sondern er hat das aus seiner praktischen Arbeit herausgenommen, von der nicht viel überliefert ist, muss man sagen, weil da gab es noch keine Videoaufzeichnungen und filmische Sachen gibt es nur von ihm als Person. Und hat sehr darunter gelitten und dagegen gekämpft, dass das Theater, wir sind auch das Literaturtheater, viel zu sehr an den Text gebunden ist, das Primat des Textes viel zu sehr überhand genommen hat und er und es sich von seinen rituellen und spirituellen Ursprüngen zu sehr entfernt hat. Und er hat selber balinesisches Theater studiert, ist auch nach Bali gefahren, er ist nach Mexiko gefahren zu einem Stamm der Tarahumaras und hat dort versucht, andere ursprünglichere Darstellungs- oder Performance, würde man heute sagen, Formen zu ergründen, ohne die nun eins zu eins auf europäisches Theater zu übertragen. Aber hat, wie gesagt, das Rituelle, das Spirituelle, das Körperliche, das eigene Bühnengeschehen, weg von der Psychologie, weg von der abendländischen Tradition, die für ihn eine Entfremdung vom Rituellen war, hat er immer sehr propagiert und hat das auch versucht zu leben mit zu seiner Zeit nicht besonders großem Erfolg.
Ja, und ich glaube, was ja auch schon jetzt so hervorkam in dem, wie du das beschrieben hast, er ist so ein totaler Einzelgänger und irgendwie eine krasse Sonderposition und gleichzeitig schon auch total ein Kind seiner Zeit. Also eben, es ist die Zeit der Manifeste, es ist die Zeit der großen Ismen, der großen Bewegungen, der Surrealismus, der Futurismus, der Dadaismus etc. Und natürlich ist Arthur auch eine Schnittmenge dieser verschiedenen Bewegungen und auch eben in diesem Verklären, muss man auch sagen, des balinesischen Tanzes, in diesem Verklären auch von diesem indigenen Leben in Mexiko finden sich auch ganz typische Regungen der europäischen Avantgarde im Verklären von einem nicht-europäischen Leben, was man dann irgendwie als naiv oder eben weniger entfremdet beschreibt. Genau, und gleichzeitig gibt es eben diesen krassen Impuls, gegen eine Entfremdung anzuarbeiten und eben auch, darüber habe ich auch gerade nochmal nachgedacht, Arthur schreibt ja auch dagegen an, dass Theater versucht, Kino zu imitieren, weil das natürlich da das neue Medium war, was neue Formen von Intimität und Psychologie und naturalistischer Darstellung ermöglicht hat und umso mehr sagt er, naja, aber dann darf Theater gerade das nicht versuchen, weil es können die einfach auch besser. Und das ist ja zum Beispiel auch eine Diskussion, die wir
das
halt
stimmt,
genauso
bis
haben.
Bis heute wahrscheinlich.
Und heute heißt es dann halt so Netflix-Theater, ja oder nein. Aber so, ja. Da hat Arthur schon eigentlich sich drüber echauffiert. Ja. Und genau, ich glaube, diese Form von Sinnsuche, also die auch so sehr, sehr typisch ist für diese Generation, die vom Ersten Weltkrieg zum Teil, an dem sie auch teilnehmen mussten, traumatisiert ist, diese Grausamkeit, die er dann so postuliert, wirklich so physisch erlebt haben, eine Gesellschaft, die so gezeichnet ist vom Krieg und dann die Frage, okay, was, was kann die moderne Gesellschaft dem vielleicht auch an Transzendenz entgegenhalten? Und dafür hat er sich stark gemacht. Und ich glaube, auch das sind Strömungen, die ich heute so wieder beschreiben würde. Also ich glaube, es gibt gerade im Theater auch ein ganz großes Bedürfnis, eine neue Form von vielleicht auch transzendenter Erfahrung zu ermöglichen.
Und ihr beschreibt so ein bisschen, du hast es ganz klar gemacht, Eva Maria, dass Arthur immer von der Praxis her kommt und daraus die Theorie entwickelt. Inwieweit haben seine Erfahrungen, die er in seinem Leben gemacht hat, diese Praxis beeinflusst? Oder inwieweit hängen für ihn Theater und Leben zusammen? Wie hat Arthur zum Theater gefunden?
Er ist ein Kind aus einer bürgerlichen Familie und also nicht aus einer künstlerischen Familie und hat aber sehr früh begonnen zu schreiben, aber dann Gedichte, also Gedichte, Lyrik, und hat über sein, ist dann aus der Provinz, in der er aufgewachsen ist, nach Paris gegangen und ist dann in diese Strömung, die wir beide eben beschrieben haben, in diesen wirklichen Aufbruch nach dem großen Ersten Weltkrieg, da ist ja die Avantgarde ist ja auf allen Gebieten da vorangeschritten, hat er angefangen auch eher mit konventionellem Theater, also hat als Schauspieler auch gespielt und hat darüber dann wahrscheinlich empfunden, dass das etwas ist, was er als verlogen, als heuchlerisch, als entfremdet bezeichnet hat. Also er ist nicht direkt zum Schauspiel gekommen, sondern ist auch nicht gleich gestartet als das Enfant terrible, als das er dann später bezeichnet wurde, sondern hat sich das erarbeitet oder erlitten oder wie wir das sagen wollen. Und was Ilario vorhin gesagt hat, man bezieht ja immer gern die Vergangenheit, sagt, ja, heute ist es genauso, 2000 Jahre her geht es uns nicht ganz genauso, oder es 100 Jahre her geht es uns nicht ganz genauso und so. Und ich glaube, dass in dem Fall wir wirklich viel entdecken können bei ihm und es nicht einfach nur so oberflächlich, ja, da haben wir alle was gemein, sondern in eine Tiefe zu gehen. Was wir versucht haben in unserem Seminar, ich muss dazu allerdings sagen, als ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, was uns gefehlt hat, wird viel mehr Praxis gebraucht. Viel mehr Zeit, viel mehr Praxis, auch mit Schauspielern zum Beispiel. Und wir haben es dann doch in einem Seminar, na, wissenschaftlich kann man es nicht nennen, was wir gemacht haben, aber in einem Lektüre-Seminar haben wir, was an Praxis dabei rausgekommen sind die Essays. Und das ist ja auch eine Art von Praxis. Es war also kein, wir haben dem nicht wissenschaftlich nachgeforscht, das müssen wir ganz ehrlich sagen.
Ihr habt schon das Schlagwort Theater der Grausamkeit genannt und so ein paar Rahmenfaktoren, die das Denken von Arthur bestimmen. Vielleicht könnt ihr noch mal etwas genauer beschreiben, was sich hinter diesem ja sehr großen Titel, sehr großen Begriff Theater der Grausamkeit verbirgt. Was ist darunter zu verstehen oder was sind vielleicht so ein paar Kerngedanken, die Arthur darunter fasst?
Ich würde gern ein Zitat vorlesen von ihm selber aus seinem Manifest zur Grausamkeit und dann würde ich Ilario das Wort überlassen. Also das Theater und die Grausamkeit. Alles, was handelt, ist eine Grausamkeit. Nach dieser bis zum Äußersten getriebenen extremen Vorstellung von Handlung muss sich das Theater erneuern. Von dieser Vorstellung durchdrungen, welche die Menge zunächst nur mit den Sinnen denkt und an deren Verständnis sich zu wenden, wie beim gewohnten psychologischen Theater absurd ist, setzt sich das Theater der Grausamkeit zum Ziel, wieder zum Massenschauspiel zurückzukehren. Wenn das Theater seine Notwendigkeit wiederfinden will, muss es uns all das zurückgeben, was in der Liebe, im Verbrechen, im Krieg oder in der Ausgelassenheit zu finden ist.
Ja, vielen Dank. Genau, ich finde auch da hört man schon, also genau, es ist eine radikale Forderung, gleichzeitig hört man auch so total die Zeit. Also es ist eben schon auch die Zeit, in der viel darüber nachgedacht wird, wie kann man die Massen mobilisieren, wo natürlich ein Gedanke von auch irgendwo Revolution mitschwingt. Diesen politischen Aspekt, der ja auch wie so der Grund war für seinen Bruch mit den Surrealisten. Aber eben auch so was die Futuristen ja noch mehr hatten, diese Verklärung auch von Krieg und Gewalt und Beschleunigung und also genau.
Und das Zerstörung.
Zerstörung, genau. Das nur noch mal so am Rande und gleichzeitig aber vielleicht in dieser Aufzählung, die er macht mit Liebe und Verbrechen etc. Es ist so ein Interesse an einem Ausnahmezustand, der einen vielleicht näher dran bringt an etwas, was verdrängt ist oder so. Würde ich so sehr pauschal formulieren. Und dass eben diese Art von Rührung, diese Art von ästhetischer Erfahrung, die einen aus der Entfremdung rausholt an etwas, was eben durch das moderne Leben, durch die Form von industrialisierter Arbeit etc., städtischem Leben verdrängt ist und einen wieder an das ranführt. Und ich glaube, so könnte man, wenn man Arthur versucht, glaube ich, so sehr pragmatisch auszulegen, dieses Theater der Grausamkeit definieren. Und da ist er auf eine Art, und das hat so ein Literaturwissenschaftler mal formuliert, gar nicht so weit weg von Brecht auch. Also dass es wirklich darum geht zu sagen, wir haben wie so eine Sphäre des Alltags, die eigentlich uns total entpolitisiert, die uns total in eine Form von so maschinellen Wesen verwandelt. Und Theater kann durch die sinnliche Erfahrung uns wieder daran erinnern, dass es eigentlich so ein anderes Leben ist.
In der September-Ausgabe des Ärzteblatts 2021 zitiert und schreibt die Autorin Sandra Krämer eindrücklich, wie das Theater der Grausamkeit aussieht. Achtung, die Beschreibung ist etwas explizit und kann eventuell als gewaltvoll empfunden werden. Bitte skippe den Podcast um etwa 30 Sekunden, wenn du das nicht hören möchtest. Hier also der Auszug aus dem Ärzteblatt-Artikel. Die Darsteller ringen nach Luft. Röcheln, winden sich vor Schmerz, kriechen über einen Steg, der den Orchestergraben überwölbte, langsam von der Bühne. Sie krallen sich in den Sesseln fest und ringen zu Füßen der Zuschauer mit dem Tode. Überlebende sind ihrerseits in den Saal hinabgestiegen, um die Kadaver zu einem Haufen aufzuschichten. Eine von der Pest verwüstete Stadt. Ein Raum, ein Spiel, in dem der Zuschauer wie in einem Wirbelsturm höherer Kräfte gefangen ist. Körperliche, gewaltsame Bilder, seine Sensibilität zermalmen und hypnotisieren und er seinem Hang zum Verbrechen, seiner Besessenheit, seiner Wildheit, seinem Kannibalismus auf einer inneren Ebene Luft machen kann. Das ist Theater à la Antonin Artaud.
Und tatsächlich in seinem Manifest über das Theater der Grausamkeit beschreibt er dann so beinahe banal, was so die Mittel sind. Und dann beschreibt er auch auf eine fantastische, beinahe naive Art, dass man dafür halt neue Instrumente erfinden müsste, die so ganz grausame metallische Klänge hervorbringen, die uns so schockieren, dass wir eben aufwachen. Und genau das sind dann Dinge, über die man vielleicht auch schmunzeln muss. Und gleichzeitig genau sind da aber auch so sehr einfache Anordnungsvorschläge, die er macht, dass er halt sagt, naja, die Gegenüberstellung von Bühne und ZuschauerInnenraum ist halt einfach auch Quatsch, weil dann fühlt man sich nicht verbunden. Die ZuschauerInnen müssen eigentlich umgeben sein vom Theater. Und das sind Impulse, die dann so in der Nachkriegszeit natürlich aufgenommen wurden. Und die auch eben, wo ich auch glaube, die am Wiederkommen sind. Wir sprechen heute viel von so immersiven Theaterformen. Und ich glaube, das kommt in dem Zitat auch ganz gut hervor. Diese, was er dann als die Grausamkeit jeder Handlung nennt, die Form von halt Handlung als etwas, das Realität schafft und Theater nicht nur als etwas, was so irgendeine Idee von Leben nachbildet, sondern auch als einen Raum, der Realität schaffen kann. Und damit legt er eben auf eine Art auch die ganze Grundlage für Performance und die Idee von eben Sprechakten oder so. Dass wirklich auf der Bühne das ist nicht nur etwas, worauf ich gucke wie ein Gemälde, sondern das ist eine Realität, die auch darüber hinaus wirken kann.
Das scheint mir so, wenn Arthur der Kern ist, scheinen zahllose Strahlen in alle Richtungen zu strahlen sozusagen. Ich würde noch mal darauf oder nachhaken wollen, weil du hast so ein bisschen formuliert, dass ein Ziel seines Handels oder seiner Ideen auch ist, stärker auf eine Art des Verdrängten hinzuwirken, vielleicht auch so eine Art kathartischer Moment oder so. Allerdings mit anderen Mitteln, als es herkömmliches Theater vielleicht tut, sondern mit Einwirkung auf die Sinne. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Ja, total. Ich würde auch ganz kurz vielleicht ein Zitat hervorsuchen, weil Gern. Sie wissen, über das schreibt. Das Theater und die Kultur, ich glaube, das ist der Einleitungstext von Das Theater und das Double, schreibt ja auch viel über die Schatten und dass die Kunst immer im Verhältnis zu den Schatten steht. Und dass das herkömmliche, konventionelle Theater, das er kritisiert, eine falsche Idee von Schatten auf die Bühne stellt. Und dann schreibt er eben, für das Theater wie für die Kultur besteht die Frage weiterhin, Schatten zu benennen und zu lenken. Und das Theater, das sich nicht auf die Sprache und die Formen festlegt, zerstört durch die Tat die falschen Schatten und macht die Bahn frei für die Geburt anderer Schatten, um die sich das wahre Schauspiel des Lebens gruppiert. Genau, also ich glaube, das ist schon so ein großer Kern, auf diese Sinnlichkeit zu gehen und eben so eine andere Form von Erfahrungswelt aufzumachen. Aber
was meint er mit den Schatten? Wie würdet ihr das beschreiben?
Ich glaube, das sind die Schatten, die durch kulturelle, zivilisatorische Errungenschaften auch zweifellos, aber die so überhand genommen haben, dass sie zu viel verschatten von dem, was ursprünglich mal an Licht da gewesen sein mag. Und dann wieder ein neues Licht zu erfinden, was natürlich auch wieder Schatten werfen wird. Also das, sage ich mal, denke ich nicht, dass er das vollkommen vollkommen abwehrt oder gar nicht kann. Aber wieder zu einem Ursprungslicht zurückzukehren, wenn wir von Schatten ausgehen, ich glaube, das ist also ein ganz starker Impuls. Und wenn man den Ursprung des auch des westlichen Theaters betrachtet, das kommt ja auch aus einem Ritual oder auch aus Rituellem oder hat immer noch rituellen, kann es haben, rituellen Charakter. Und ohne dass es in dem untergehen muss. Ich meine jetzt nicht schamanische Sitzungen oder so, das kann das Theater nicht leisten.
In ihrem Artikel im Ärzteblatt schreibt Sandra Krämer auch über den körperlichen Effekt der Aufführungen in einem Theater, wie Arthur es postulierte. Ich zitiere: Die bei einer Aufführung freigesetzte Grausamkeit äußert sich in Analogie zur kathartischen Methode der Psychoanalyse in der irrationalen, anarchischen Entfesselung und Entladung eines vorrationalen Triebpotenzials im menschlichen Unterbewusstsein. Das Theater Arthurs, das letzte umfassende Mittel, den Organismus direkt zu erreichen, vergleichbar der Nadelstiche der chinesischen Medizin, der Trancezustände, der Tänze der Derwische, der therapeutischen Musik gewisser Volksstämme, bleibt in der Dunkelheit seiner Metaphorik zunächst Theorie. Erst auf den Bühnen der 1960er Jahre wird man die Metaphysik via Haut wieder in die Gemüter einziehen lassen.
Aber immer wieder sich auch einem Impuls des Rituellen und was Ilario gerade gesagt, auch wieder zu einer Sinnsuche. Eine Sinnsuche, die sich auf anderen Wegen nach dem Sinn begibt als über Diskursivität. Ich glaube, das ist etwas, weswegen wir dann auch immer wieder besonders in einem besonders jungen Alter, wenn man anfängt, sich mit Theater zu beschäftigen, wenn das immer wieder sehr trifft, weil da ist man noch an anderen Dingen noch dran, als wenn man dann über Jahrzehnte professionell deformiert wird. Deswegen ist es gut, sich auch immer wieder dessen zu entsinnen, was es eigentlich sein könnte.
Es klingt so ein bisschen heraus, dass im Fokus von Arthurs Denken und Theaterschaffen der Mensch steht, das Individuum, mehr als irgendeine Form von politischer Einwirkung oder dergleichen. Im Gegenteil, ich glaube, ihr hattet angedeutet, dass er sich ich überspitze jetzt mal, ihr könnt gerne dagegen reden, gegen politische Kunst geäußert hat oder gewandt hat.
Er hat sich dann gestritten mit den Surrealisten und Louis Aragon, der ja neben Breton einer der führenden Surrealisten war, war ja dann auch Mitglied der Kommunistischen Partei. Und Arthaud meinte, dass sie es viel zu sehr in den Dienst einer Ideologie stellen, die wiederum nur eine Ideologie ist, weil seine wahre, wenn wir es so nennen wollen, Politik ist natürlich eine, die sich auf das ein Menschsein zurückbezieht. Aber nicht nur Individuum in dem Sinne, wie wir es heute beschreiben, wenn es jeder ein einzelnes Ich ist, sondern in dem Zitat, was ich vorhin angemerkt habe, sagt er ja auch, es geht auch um Masse, also es geht um Körper. Es geht um Körper, um auch eine Auflösung des Individuellen vielleicht in einem größeren Zusammenhang, obwohl dann auch immer wieder zu sich zurückkehrend, aber so das, was wir heute als Individualität bezeichnen würden, ich glaube, das wird ihm nicht gerecht. Ich glaube, das wollte er nicht.
Ja, würde ich dir total zustimmen. Und ich glaube auch, was ja so manche zeitgenössischen, so geisteswissenschaftlichen oder also philosophischen Strömungen ja auch immer wieder oder immer mehr forcieren, sind ja eben auch so Formen von so, als Verbundenheit zum Beispiel, ist ja so ein sehr, sehr großer Begriff zur Zeit. Oder diese Gedanken, die so aus dem neuen Materialismus kommen, die eben so darauf hinweisen, dass so das einzelne Leben nie für sich existiert, sondern eben immer in so einem ganz komplexen Co-Abhängigkeitssystem. Und ich glaube, das finde ich eben auch so interessant, dass diese Form von kollektivem Organismus, dass ich die eben auch bei Arthur finde, also genau, was du gesagt hast, und dass ich eben auch glaube, was ich vorhin meinte, dass diese Form der Sinnsuche oder so, die ich bei ihm sehe, die ich auch in der Gegenwart genau darin sehe. Also ich glaube, es gibt viele KünstlerInnen, die sich eben auch auf Arthur beziehen, die eben versuchen, diese Form von kollektiver Erfahrung, von irgendwie so sich aufweichenden oder ausfransenden Ich-Grenzen hervorzurufen, dass das eigentlich sehr nah bei Arthur ist. Und das sind dann zum Teil eben Theaterformen, die keine Trennung von Bühnen- und ZuschauerInnenraum machen, sondern eben auch da versuchen, Grenzen aufzulösen, zu diffundieren und eine ästhetische Erfahrung herbeizuführen, die eben so ein Ich aufweichen lassen. Und deswegen, bei Arthur kommen ja dann auch irgendwann Drogen und psychoaktive Substanzen ins Spiel, und auch die haben ja gerade ein krasses Comeback auf so ganz vielen Ebenen. Und ich glaube, da gibt es schon so sehr viele interessante Parallelen.
Und wie konkret, würdet ihr sagen, übersetzt sich bei Arthur diese Gedankenwelt auf die Bühne? Ja, du hast schon ein bisschen erzählt, Ilario, aber vielleicht könnt ihr noch etwas genauer beschreiben, welche Rolle hat der Text, welche Rolle haben Gegenstände, Kostüm, der Bühnenraum? Wie fühlt es sich an, in einem Stück von Arthur oder in einer Inszenierung zu sitzen, die dem Prinzipium von Arthur folgt?
Es gibt von ihm ein überliefertes Drama, das heißt die Cenci, das sie mit sich einer mörderischen Papstfamilie beschäftigt. Und das ist, wenn man es liest, heute liest, auf eine doch eine sehr verwirrende Art und Weise konventionell gebaut. Also da gibt es Personen, da gibt es Auftritte, da gibt es Dialoge, da gibt es Konflikte. Was natürlich überwiegt darin, ist eine höchst blutrünstige Geschichte, weil die sich alle gegenseitig ermorden. Aber das ist jetzt so mal die literarische Form. Beschrieben werden einige seiner Aufführungen, die er dann, das muss man dazu sagen, die sind ja nicht im Repertoire gelaufen. Wenn er mal eine Aufführung, Geld für eine Aufführung zustande bekommen hat, dann ist das irgendwie zehnmal gelaufen am Théâtre von Alfred Jarry, glaube ich. Mhm. Ne? Und das muss man, wie Alaria schon sagte, mit überwältigenden Klangelementen, auch die, es gibt Aufnahmen, wo er selber rezitiert, wo er selber spricht, mit unglaublich expressiven Art und Weise, wo er fast schreit, wo er stimmlich in was fast gesanglich Performatives geht. Also so kann man sich vorstellen, haben die Schauspieler damals agiert, auch mit großen Gesten, also sehr, sehr, sehr überwältigend dann auch oder sehr überwältigend gemeint. Und ich glaube, er hat das nie ganz erreicht in den Aufführungen, die er dann zeigen konnte, weil er war immer noch an den Rahmen dieser Theater, die sich ihm dann zur Verfügung gestellt haben, gebunden. Wenn man das heute machen würde und mit den heutigen Möglichkeiten, kämen vielleicht ganz, ganz andere Dinge dabei heraus. Also man kann das nur extrapolieren, wie würde es heute aussehen. Aber ich glaube, dass er damals diese Mittel noch gar nicht hatte, die er eigentlich gerne gehabt hätte. Und wie gesagt, das Drama ist recht konventionell. Das hat mich dann doch sehr gewundert. Ja,
ja, ich würde dir da total zustimmen. Und ich glaube auch, es ist dann auch doch widersprüchlich. Also da ist eben, und das ist auch das Schöne und das Produktive, dass Arthur kein frommer Theoretiker war, der da so eine sehr kohärente Sache beschrieben hat, sondern die verschiedenen Manifeste widersprechen sich zum Teil auch, eben die im Theater der Grausamkeit gibt so eine sehr genaue Durchdeklinierung der Mittel, und eben da ist viel einfach gar nicht umzusetzen, und eben einerseits fordert er so das Primat des Texts hinter sich zu lassen, andererseits gibt es auch seine Liste von Dramen, die er super findet. Und da sind schon auch klar, also da ist dann Wojciech und Leos und Lena drauf. Und natürlich kann man darin erkennen, was ihn interessiert, was auch vielleicht mit seinem Weltbild so einhergeht. Und das ist auch total interessant. Und trotzdem sind das Dramentexte, die erstmal so gesprochen werden sollten, um verstanden zu werden. Und genau wie Eva-Maria gesagt hat, es wurde kaum umgesetzt, weil er schon auch ein Außenseiter war, weil er wenig FördererInnen hatte. Und diese Aufnahme, die du angesprochen hast, das ist, wie er einen Text rezitiert, der heißt «En finir avec le final jugement du Dieu», aufhören mit dem Gottesurteil oder so, glaube ich, wo er kurz vor seinem Tod das aufgenommen hat und auch schon sehr zerrüttet ist, über 10 Jahre in der Psychiatrie unter schwerster, man hat es damals Therapie genannt, heute wird man es vielleicht eher Folter nennen, gelitten hat, wo man sich auch fragen kann, wie nah ist das dran an dem, was er sich 10, 15 Jahre vorher ausgedacht hat. Und wenn man das sich anhört, das ist auch auf YouTube, ich finde das nicht grausam. Also ich finde es auf vielen Ebenen grausam, aber es erzeugt in mir nicht diese Form der ästhetischen Erfahrung, die ich mir vorstelle, wenn ich das lese. Und vielleicht ist das aber auch das Scheitern, das diese Art von Manifesten mit sich bringt, das sie aber nicht relativiert, finde ich. Sondern ich glaube, das Tolle an Arthur ist eben auch, und du hast das vorher sehr schön beschrieben, dass er so ein Knotenpunkt ist, der so aus dem, der da so plötzlich steht und von dem aus so viele, so unterschiedliche Linien weggehen, die alle Fragmente von seinen Texten aufnehmen und umsetzen. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, und warum das weiterhin produktiv bleibt, ist, dass man an einem Satz von Arthur so knobeln kann und so viel Künstliches entwickeln kann, dass diese Widersprüche einen noch gar nicht weiter kümmern müssen. Also das finde ich aus so einer ästhetischen Perspektive eigentlich total ermutigend und das Schöne daran und das Unerschöpfliche vielleicht auch.
Wenn eine Umsetzung durch Arthur selbst nicht gelungen ist oder er daran vielleicht auch ein Stück weit gescheitert ist, seht ihr Teile dieser Umsetzung nach seinem Tod realisiert? Wer steht in der Tradition von Arthur oder wie übersetzt sich das vielleicht in den Generationen nach ihm auch bis heute?
Im Schreiben vielleicht, es gibt auch ein Zitat, das ich leider nicht im Moment nicht finde, im Schreiben vielleicht Heiner Müller, würde ich sagen, so. Der sich übrigens auch auf ihn beruft, der sich auch auf ihn beruft als Dichter, der auch in seinen Texten etwas Grausamkeit, also nicht jetzt, dass er, indem er grausame Vorgänge beschreibt, sondern wie er sie beschreibt, was er schildert, was für Figuren er in die Welt setzt und woran er sie scheitern lässt und wie er sie scheitern lässt. Und wer sich immer wieder auf ihn berufen soll, ist Frank Castorf. Also das, was die Intensität von Proben, das Herausfordern wird, also der schauspielerischen Arbeit, das Herausfordern, bis zu Grenzen zu gehen oder über die Grenzen hinauszugehen. Und was das, den Rückkehr zum Rituellen oder Spirituellen geht, ist natürlich Orgien, Mysterien, Theater von Hermann Nitsch. Das wären so die, sagen wir, die Nachfolger in seinem Geiste, teilweise in seinem Geiste, die mir etwas sagen und die ich kenne.
Zur Wirkung Arthurs auf nachfolgende Generationen notiert Petra Kose in der Taz vom 4.9.1996. Es wundert kaum, dass Arthur diesen Entwurf, anders als etwa Brecht den seinen, nie verwirklichen konnte. Umso besser konnte sich in der Folge jeder von Arthur inspirieren lassen, der sich vom staatstragenden Theater seiner Zeit abwenden, Körperarbeit ins Zentrum seiner Arbeit stellen oder mit Schockwirkungen experimentieren wollte. Ob Living Theater, Peter Brook, Happenings oder Performances bis hin zum Aktionstheater der 80er Jahre. Die arthursche Grausamkeit wurde zum Schlüsselbegriff für die Intensität jeglichen emotionalen Erlebens, das den Zuschauer gewandelt entließ. Mal mehr, mal weniger auf ihre Herkunft verweisend, irrlichterten Elemente dieser Programmatik über die Bühnen und verschwanden wieder hinter dem Willen zur öffentlichen Selbsterkundung.
Was aus der direkten Gegenwart müsstest du vielleicht sagen, was das sein könnte?
Ich gucke gerade meine Notizen. Ich habe mir da immer den Begriff der Neo-Avantgarde aufgeschrieben. Das sind, glaube ich, so die schweren Jungs, wie Eva Maria sagen würde, der 60er Jahre. Also hier steht bei mir noch Peter Brook und Grotowski.
Grotowski, einer unbedingt, schläft. Das stimmt. Grotowski habe ich vergessen. Ganz klar.
Also ja. Ich glaube, es gibt schon so eine direkte Generation danach, die das so sehr zum Kern gemacht hat und da eben auch, also nur kurz irgendwie, auch in so viele Richtungen ausgestrahlt. Also wir sind ja eigentlich auf dieses Arthur-Seminar gekommen im Rahmen eines Anti-Oedipus-Symposiums, also in Bezug auf Deleuze und Guattari, für die eben auch Arthur so ein krasser Referenzpunkt war. Cathy Ecker bezieht sich auf ihn, oder bezog sich auf ihn, Jack Halberstam, also auch so Gender Studies, Posthumanismus, Transhumanismus und das fand ich so interessant und ich glaube, das war so sehr, wie ich da auch meinen Zugriff fand. Und wenn ich über zeitgenössische Ästhetiken nachdenke, würde ich sagen, Susanne Kennedy kann man in so einen Bezug stellen, die einerseits so eine krasse Form von Entfremdung und Irritationsmoment auf der Bühne auf jeden Fall sucht. Und ich glaube auch, und das finde ich so einen sehr interessanten Aspekt, so eine Form von krassen Eklektizismus ja auch zur Methode macht. Also schon so sagt, wir leben irgendwie in der Post- oder Metamoderne und wir wissen, alle vergangenen Formen der Sinnsuche sind irgendwann an ein Ende gekommen. Trotzdem gibt es offensichtlich dieses Bedürfnis einer Sinnsuche und wir haben ja auch diese Zeichen und wir haben dieses Repertoire an Dingen, die wir aufgeladen haben. Vielleicht können wir sie neu arrangieren. Und das sehe ich zum Beispiel sehr in den Arbeiten von Susanne Kennedy und Markus Selk, diese Form von vielleicht einer zeitgenössischen spirituellen Ästhetik, die sich sowohl eben bei irgendwie alten oder auch nicht europäischen Formen von Spiritualität bedient, aber auch so bei krasser Digitalität. Und ich glaube, das ist etwas, was total im Sinne von Arthur ist. Und das finde ich auch interessant, dass er zwar auf eine Art eine Urtümlichkeit fordert, aber ja eben auch gleichzeitig sagt, wir brauchen neue Instrumente, wir brauchen neue Kostüme. Und ich glaube, das könnte schnell passieren und das ist der europäischen Avantgarde auch hier und da passiert, wie so einen Urzustand zu verklären. Und das endet ja auch immer nicht so gut. Und da finde ich ihn schon auch so hellsichtig, dass er so sagt, nee, wir müssen so ganz neue Dinge amalgamieren eigentlich. Genau, und da würde ich ihm Kennedy und Selk, es gibt so ein chinesisches Kollektiv, die Asian Dope Boys, ich würde sagen, die machen das sehr, die beziehen sich auch sehr explizit auf Arthur zum Teil und die machen eben so durational Performances, in denen eben auch der Performance-Raum, auch der Raum der Zuschauenden ist, wo das anfängt mit so sehr meditativen, installativen Situationen, die sich dann nach und nach von Tanz zu Konzert zu Rave steigern. Ich glaube, das kann man schon sehr artisch lesen. Es gibt den chinesischen Künstler Lu Yang. Ich finde, das geht auch sehr in so eine Richtung, eben auch in einer Form von eben so eine zeitgenössische Mythologie auch schaffen. Ich glaube, das ist so eine Form von Arthur-Bezug, den ich stark sehe.
Ich glaube, es ist sowieso, wenn dann eher so in den performativen Künsten zu suchen, weil die eher auch schon mit verschiedenen anderen Mitteln als mit den herkömmlichen, die ich wunderbar finde. Ich will jetzt nichts gegen herkömmliche Mittel sagen, überhaupt nicht, aber die da versuchen, etwas anderes zusammenzustellen. Nicht nur zu samplen, das finde ich ganz furchtbar, aber wirklich jedem einzelnen Ding auf den Grund zu gehen und die dann wieder neu miteinander zu verbinden. Ich habe jetzt eine zu meiner Schande kannte ich sie vorher nicht, eine ganz tolle Choreografin und Darstellerin kennengelernt, die heißt Doris Uhlich, das ist eine österreichische Tänzerin, Choreografin. Und das sind so Bereiche, wo ich sage, das erzählt so viel über Körper, über Bewegung, über Musik, ganz ohne Sprache. Da kann ich auch was drin entdecken, was die Auffassung von Körperlichkeit angeht und das Zurückführen auf nur den Ausdruck des Körpers oder der Körper miteinander. Das ist, sag ich mal, im Schauspieltheater schwieriger.
Vielleicht für alle, die jetzt ein bisschen Sorge haben, dass sie sich die vielen Namen und Strömungen nicht merken können, machen wir so einen kleinen, es wird so einen kleinen Referenzkasten geben auf der Seite Exercising Theater, damit ihr das in Ruhe nochmal nachschauen könnt. Ich würde vielleicht noch einen weiteren Sprung in die Gegenwart machen und schauen, wie ist es denn mit denen, die jetzt gerade zu Theaterschaffenden werden. Ihr habt ja das Seminar gegeben an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und mich würde interessieren, du hast schon angedeutet, die Idee kam aus einem Anti-Oedipus-Vortrag. Warum habt ihr euch letztlich dafür entschieden, Arthur zum Zentrum dieses Seminars zu machen? Was schien euch wichtig daran?
Ja, jetzt gestikuliert Eva-Maria Vogtländer zu mir. Dabei war das ja ihre Idee.
Unsere.
Aber du bist auf mich zugekommen, zu meiner Freude, muss ich nur sagen. Ich wollte da keine falschen Credits einsacken. Genau, es gab dieses Anti-Oedipus-Symposium, weil der Anti-Oedipus eben von Deleuze und Guattari 50 Jahre Geburtstag gefeiert hat und unser Dozent Benjamin Sprick dazu ExpertInnen eingeladen hat, Vorträge zu halten. Und das war total interessant und total anregend, aber auch alles andere als leichte Kost oder zugänglich. Und dann haben Eva-Marie und ich uns darüber unterhalten, dass das doch schon ziemlich viel fordert beim Zuhören und dass das schon auch sehr, sehr textlastig und sehr philosophisch ist und wir doch eigentlich aber auch an einer Theaterakademie sind und das ja doch auch Gedanken sind, die sich in Körper übersetzt haben und sich eben auch aus theaterbezogenen Gedanken speisen, eben von Artaud unter anderem. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass das vielleicht mal eine spannende Auseinandersetzung wäre.
Ja, so simpel war es dann doch. So simpel. Nein, es ist natürlich, man merkt dann auch, dass man sich gegenseitig entzünden kann über so ein Thema. Ne? Das hat bei uns dann einfach geschnackelt, das muss man dazu sagen, über das Thema.
Das heißt, auch bei euch kommt eigentlich der Inhalt vor der Form und die Praxis vor der Theorie. Ihr habt euch aufgrund des Themas entschieden, dieses Seminar zusammenzugestalten, was ja erstmal keine ganz gewöhnliche Konstellation ist. Vielleicht könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, wie das war, euren zwei Perspektiven gemeinsam das Seminar zu leiten und wie sah die Auseinandersetzung mit den Studierenden aus?
Da fange ich mal an, weil ich schon lange mich selber so als Lehrende, als Solistin langweilig finde. Ich habe das oft gemacht und lange gemacht. Und je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass ich das nicht mehr möchte, weil mir fehlt die zweite Stimme. Die kann ich nicht sein. Das muss jemand aus einer anderen Generation sein, weil ich mittlerweile schon in einer Generation bin, die auch natürlich ihren gewissen Blickwinkel und ihren Zeitgeist mitbringt. Und ich möchte es überhaupt nie mehr ohne einen studentischen Kollegen machen, weil, wie gesagt, das geht nicht in allen Fächern. Das geht natürlich nicht in allen Fächern. Und es braucht auch Anleiter, die es alleine machen. Aber was so Ergründen von gewissen Themen und ein bisschen tiefer bohrend sein kann, deswegen haben wir auch nur Artaud gemacht und nicht mal gesagt, den gab es übrigens auch, der wird dann innerhalb der Theatergeschichte mal abgehandelt in einem Seminar oder in einer Seminarsitzung. Und mich natürlich an, Theater ist immer eine kollektive Kunst, immer. Und ich das plötzlich, das ganz starke Bedürfnis hatte, jemanden dabei zu haben, mit dem ich mich austauschen kann und mit dem man auch in Widersprüche geraten kann, die wir übrigens auch während des Seminars haben wir sie auch zugelassen miteinander. So, das war vielleicht ein bisschen verwirrend für die Kollegen, ich weiß es nicht so genau, aber ich möchte gar nicht mehr anders unterrichten. So, in anderen Fächern schon, aber was sowas angeht, das möchte ich unbedingt teilen. Und es geht ja auch darum, man sagt immer, man muss den selbstständigen Studenten, den eigenständigen und so. Und wie soll das gehen, wenn wir sie nicht mit dazu nehmen? Und deswegen ist das ein Wunsch von mir einfach. Ich mache das auch in diesem Jahr wieder mit jemand anders und werde das hoffentlich fortsetzen können.
Wie war das für dich, Hilario? War das das erste Seminar, das du mitgeleitet hast?
Ja, für mich war das eine sehr schöne Idee, eine sehr überraschende Idee auch, genau, weil wir eben so ein Format nicht hatten an der Hochschule. Vielleicht ist es auch ein guter Moment, um so ein bisschen selbstkritisch aufzuarbeiten, dass wir vielleicht auch beide ein bisschen den Aufwand unterschätzt haben.
Ist richtig.
Ich auf jeden Fall. Ich habe eigentlich die Möglichkeit, einfach mal so eben auch über so ein sehr offenes Denksystem, was auch wirklich nicht irgendwie anhand von Kategorien von richtiger und falscher Deutung betrachtet werden sollte, glaube ich, in ein Gespräch zu kommen über was ist die Erfahrung, die wir mit Theater wollen. Das fand ich so sehr, sehr schön und sehr reizvoll und finde im Nachhinein so ein bisschen schade, dass wir an diesen Punkt leider nicht immer in der Tiefe gekommen sind. Ich finde, diese Texte, die am Ende entstanden sind, gehen total in die Richtung und das fand ich dann extrem bereichernd. Und genau, ich finde eben, also was ich glaube ich schon mehrfach gesagt habe, ich finde Artaud als Einladung, um sich einfach diese Fragen zu stellen, wahnsinnig produktiv und bereichernd und eben auch in der Distanz, in die man zu ihm gehen kann, aufgrund seiner manchmal einfach Realitätsfremdheit, aber auch natürlich in Bezug auf die Sachen, wie das so gealtert ist, wie das eben auch in Bezug auf Kolonialismus oder Exotisierung total Ausdruck eines Zeitgeistes ist. Genau, aber erstmal fand ich das sehr, sehr bereichernd und hätte mir, glaube ich, einfach noch mehr gewünscht, da so in so ein offenes, sehr offenes Diskutieren und Streiten und wie so, ich glaube, ich finde jedes Gespräch von was wollen wir von Theater produktiv und ja, das hat mich sehr beglückt auch.
Ihr habt die Manifeste jetzt schon mehrfach erwähnt, Manifeste oder Essays. Was war die Fragestellung dazu? Womit können wir rechnen, wenn wir uns diesen Texten nähern, die dann ja auch auf Accessing Theater veröffentlicht werden?
Eine sehr persönliche, weil wir gesagt haben, wir sind nicht in der Lage, und wollen es auch nicht, ein wissenschaftliches, aber ein theaterwissenschaftliches oder literaturwissenschaftliches Seminar darüber zu machen. Das wäre auch schwer zu greifen, weil dann braucht man ja Methoden und Kategorien. Und das ist bei ihm, wie Alario vorhin schon beschrieben hat, manchmal sich vollends einander ausschließende Äußerungen von ihm gibt. Und weil wir versuchen wollten, dieses, was er an Persönlichem mit hineinbringt, auch formulieren zu lassen von den Studierenden, die dabei sind. Und ich muss dazu sagen, am Anfang, es gibt da eine gewisse Scheu. Es gab eine Scheu von den Kolleginnen und Kollegen, das zuzulassen in sich, auch im Gespräch, weil man dann, ach nee, das ist dann zu pathetisch, ach nee, es ist aber zu kitschig, ach nee, so, weil man schon merkt, wir sind an so einen Jargon miteinander gewöhnt, wie man miteinander über Theater redet und alles, was sich außerhalb dieses Jargons bewegt, braucht einen kleinen Mutschritt. Das ging dann, je besser, je länger wir dabei waren, wurden wir mutiger. Und wie gesagt, die Vokabeln wie Kitsch oder die lassen wir gar nicht gelten. Oder wir lassen es zu, sagen wir mal so, wir lassen es zu. Und deswegen haben wir auch gesagt, nehmt aus eurer Lektüre-Erfahrung, und zwar aus eurer persönlichen Lektüre-Erfahrung, aus eurer ganz persönlichen Auseinandersetzung mit ihm, was bringt das in euch zum Klingen? Und schreibt etwas. Und deswegen sind die auch so unterschiedlich. Deswegen sind sie auch so unterschiedlich. Aber wie ich finde, und deswegen hat es mich so gefreut, dass die so entstanden sind und freut mich immer noch, doch sehr stark ist hinter jedem Text oder in jedem Text dahinter eine Person erkennbar, wenn man sich auf sie einlässt. Und das finde ich das Tolle daran.
Gibt es etwas nach dieser jetzt für euch neuerlichen Beschäftigung mit ATO und der Auseinandersetzung mit den Studierenden, gibt es etwas, was ihr für euch Neues mitgenommen habt, was ihr nochmal neu gelernt habt?
Also ich habe gelernt, dass man das viel intensiver machen muss, sollte, dass man auch Kollegen aus dem Schauspiel dazu holen sollte, so als etwas aus, also auch aus anderen Disziplinen als aus unseren, die immer nur auf etwas schauen. Und dass das auch im Grunde war das ein Zuckerl, sagt man in Österreich, dieses Seminar. Eigentlich könnte man ein halbes Jahr damit verbringen und ein wirkliches Forschungssemester machen. Dann aber auch mit Kollegen aus anderen Disziplinen, vielleicht auch aus dem Gesang oder so. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wünschen für. Das machen dann aber nicht mehr wir, das machen dann unsere Nachfolger. Das würde ich mir wünschen für eine wirklich kleine Forschungsgruppe, weil man dann noch tiefer gehen könnte, auch darstellerisch.
Ich glaube auch, dass wir auch jetzt im Gespräch können wir so wahnsinnig viel nur ankratzen. Worüber wir auch zum Beispiel gar noch nicht gesprochen haben, ist Atos Krankheitsgeschichte und das Verhältnis seiner Texte zu seiner psychischen Gesundheit. Ich glaube auch, das ist eigentlich ein riesiges Feld, was auch in der Literatur, die ich gefunden habe, noch gar nicht so aufgearbeitet ist. Und genau, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass diese Texte auch einfach immer wieder lesbar sind und immer wieder anders anklingen. Und das ist, glaube ich, so das Schöne, was ich vorhin auch meinte, dass ich jetzt natürlich in den Tagen vor diesem Podcast auch nochmal reingelesen habe und Stellen, die ich irgendwie davor nicht angestrichen hatte, jetzt neu angestrichen habe. Und ich immer wieder merke, dass es ist so dicht, eben auch wegen seiner Widersprüchlichkeit, eben auch wegen seiner Polemik, dass da so viele einzelne Dinge, also so viele Fluchtlinien sich aufmachen, so viele ganz kleine, feine Strohhalme, die man so greifen kann und an denen man so knabbern kann. Und das finde ich, was ich so mitnehme, und deswegen ist es so schön, dass diese Essays entstanden sind, ist, dass, glaube ich, ATO als so Handlungsanweisung eigentlich so produktiv sind. Ich glaube, wir hätten viel mehr einfach sagen können, wir lesen jetzt auch nur 3 Seiten und dann macht jeder einmal ein Lied und beim nächsten Mal bringt jede Person einen Text mit und danach irgendwie eine 2-Minuten-Performance. Ich glaube eigentlich diese Form von, was Arthur ja irgendwie konsequent gemacht hat, einfach Sachen zu behaupten, das so in so ein eigenes Handeln zu überführen, das hätte mich, glaube ich, noch sehr interessiert.
Und sich zu trauen. Weißt du, wir trauen uns selten. Wir tun zwar immer so, ach, Theater, so, aber sich wirklich zu trauen, das ist schon ein Schritt. Und ich glaube, dazu kann er einen auch immer wieder ermutigen.
Ja, ihr merkt schon, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Vielleicht so als kleiner Ausblick, Eva-Maria, du hast schon gesagt, ein nächstes Seminar ist in Planung. Magst du einen kurzen Teaser geben, mit welchem Thema sich das beschäftigen
das
wird?
Das mache ich mit einem Studenten, der ein Altphilologe ist. Und das beschäftigt sich mit Mythen. Das ist ein bisschen in Anlehnung an das Projekt im Schauspielhaus, die ja diese griechischen Tragödien bearbeitet haben und in einen neuen Zusammenhang gestellt haben. Und das wollte ich nicht nachbuchstabieren und wieder Tragödien lesen, sondern wir versuchen Mythen, wir haben 5 verschiedene Mythen uns ausgesucht und reden auch wieder in einem eher persönlich kreativ gestalteten Seminar über unsere Erfahrung mit Mythologischem, was es überhaupt ist. Und bei Prometheus zum Beispiel geht das von Hesiod bis zu dem Film, dem Prometheus-Film von, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt.
Ridley Scott.
Ridley Scott, genau. Ridley Scott. Also gesagt, was ist die Kraft, die 2500 Jahre alte Erzählung bis ins Heute trägt?
Und was steht bei dir als nächstes an, Ilario?
Atobezogen erstmal nicht so viel.
Erstmal Pause.
Ja, ich konzipiere gerade für ein Stück, was ich Anfang Mai mache, wo ich mich vielleicht mit Antigone beschäftige, als Anbindung an die Mythen. Und vielleicht, genau, es, eine Theatermacherin, die man vielleicht auch in Bezug auf Ato nennen kann, die auch in diesem Umgang mit kanonischen Texten interessant ist, ist Leonie Böhm. Weil ich glaube, wozu Arthur ja auch so krass anhält, ist eben auch so den Theaterraum als den Raum, den er ist, so ernst zu nehmen und das, was da passiert, als das, was da passiert und eben nicht als Symbolhaftes. Und ich glaube, in ihren Arbeiten wird so sehr versucht, mit klassischen Texten eigentlich ein konkretes Bühnenhandeln zu finden, was dann eben auch vielleicht realitätsschaffend oder realitätsverändernd wirkt. Und ich glaube, das ist eigentlich die These, mit der ich in dieses Seminar gehen wollte, deswegen erwähne ich sie nochmal, dass so dieses Thema der Grausamkeit immer eben übersetzt wird in diese Art von Brutalität, Verausgabung. Eben, man denkt an Castor auf Schlingensief, kann man natürlich auch erwähnen, aber ich glaube eigentlich auch, dass Arto total einen dazu anhalten kann, ins Leise, ins Kleine und das Feine und eben auch das Zärtliche zu gehen. Und da würde ich unbedingt Leonie Böhm nochmal erwähnen wollen. Ja, das wollte ich noch kurz loswerden, bevor wir in die Schlussrunde gehen.
Gut untergebracht. Ja, dann danke ich euch wirklich, wirklich sehr für diese spannenden Einblicke. Es ist klar, dass wir Arto, sein Leben, seinen Ideenkosmos nur ankratzen können. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht bei dem einen oder der anderen ein bisschen Lust wecken konnten, da nochmal stärker in die Tiefe zu gehen. Und genau, danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen und uns die Einblicke gegeben habt. Und vielleicht wiederholen wir das dann nochmal zum Thema Mythen oder sprechen nach deiner nächsten Inszenierung, Ilario, nochmal. Ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, Anja, dass du uns eingeladen hast und das so toll vorbereitet hast.
Ja, vielen Dank.
Danke, Arto. Das war die 9. Folge Postskriptum mit Eva-Maria Vogtländer und Ilario Rascher zu Antonin Artaud. Ich hoffe, ihr könntet etwas Hintergrundwissen und vielleicht sogar etwas Inspiration mitnehmen. Denkt auf jeden Fall dran, auf der Website Accessing Theater vorbeizuschauen. Hier findet ihr die Manifeste der Studierenden zu Artaud, die in dem Seminar von Eva-Maria und Ilario entstanden sind. Außerdem könnt ihr jede Menge weiteren Input zu Arbeitsprozessen in den darstellenden Künsten durchstöbern. Vielleicht auch bald schon das nächste Postskriptum. Bis dahin, tschüss! Im Nachgang zu unserer Aufzeichnung hat Eva-Maria Vogtländer mir noch ein prägnantes Zitat von Heiner Müller gegeben. Arto, die Sprache der Qual, auf den Trümmern Europas gelesen, werden seine Texte klassisch sein.